Hallo, mein Name ist Andreas Varisi von Varisi Consulting. In meinem heutigen Podcast geht es um künstliche Intelligenz. Dabei erfahren Sie, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Dann, wie funktioniert es, dass Computer plötzlich lernen können? Dann, was sind die wichtigsten KI-Anwendungen? Und last but not least gehe ich auf die Frage ein, wird künstliche Intelligenz in Zukunft unsere Welt beherrschen? Zunächst einmal, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Vergleichen wir das Ganze mal mit klassischem Programmcode. Da muss der Programmierer erst einmal alle denkbaren Optionen einplanen und fest durchprogrammieren. Also der Programmcode hat dann keine Flexibilität mehr. Wenn neue Optionen auftauchen, muss neuer Code geschrieben werden. Beispiel wäre, wenn Sie ein Übersetzungsprogramm anschauen, da gibt es Begriffe wie Keyboard. Das kann je nach Kontext Klaviatur, Tastatur oder Schlüsselbrett bedeuten. Ein guter Programmierer sucht also nach Begriffen im zu übersetzenden Text, der darauf hinweist, ist es jetzt eine Klaviatur, also wenn es um Musik geht, ist es eine Tastatur, wenn es um Computer geht, oder ist es eben ein Schlüsselbrett, wenn es um häusliche Dinge geht. Aber es gibt auch Unklarheiten, die dann dazu führen, dass eine Übersetzungssoftware Unsinniges übersetzt. Anders ist es bei künstlicher Intelligenz, kurz KI oder auf Englisch Artificial Intelligence, auch AI genannt. Die künstliche Intelligenz, die ist nämlich lernfähig. Wenn eine neue Option auftaucht, passt sich die künstliche Intelligenz dynamisch an das Thema an. In unserem Beispiel eines Übersetzungsprogrammes ist die künstliche Intelligenz so clever, dass sie erkennt, wenn ein neuer Kontext beispielsweise beim Keyboard auftaucht und bemüht sich anhand dieses Kontextes dann auch eine wirklich passende Übersetzung zu finden. Wie klappt das denn überhaupt, dass Computer lernen können? Schon seit den 50er Jahren träumen Programmierer davon, Computer intelligent zu machen. Es hat erste Programme gegeben, die einen Psychiater zum Beispiel simuliert haben. Die haben auf einer Art Datenbank Thesaurus basiert. Dann kamen in den 80er Jahren die Expertensysteme, wo logische Abläufe von Entscheidungsprozessen in einer Software abgebildet wurden. Aber auch diese Expertensysteme stießen immer wieder an ihre Grenzen, wenn Neues dazu kam. In anderen Bereichen wurde Fuzzy-Logik eingesetzt, also wo es darum ging, irgendeine Mustererkennung oder eine Entscheidung zu treffen, die nicht 1-0 ist, sondern irgendwo dazwischen liegt. Das waren ganz schöne Ansätze, aber die waren noch relativ weit weg von dem, was wir heute an beeindruckenden Dingen aus der künstlichen Intelligenz kennen. Heute dominieren künstliche neuronale Netze. Die eignen sich nämlich ideal für maschinelles Lernen. Da wurde bei unserem menschlichen Gehirn kopiert und wie auch im menschlichen Gehirn bestehen künstliche neuronale Netze aus Neuronen. Das sind die kleinsten Bausteine, bei uns sind es die Nervenzellen. Und die künstlichen Neuronen, die sind dann untereinander sehr, sehr stark vernetzt. Es gibt da unterschiedliche Architekturen, je nach Aufgabe. Vom Prinzip funktionieren sie aber alle ähnlich. Wir haben immer irgendwo ein Eingabelayer, also eine Eingabeschicht, bei der Daten ankommen. Dann werden diese Daten in mehreren Verarbeitungsebenen analysiert. Diese Verarbeitungsebenen, die werden nach außen hin nicht transparent sichtbar, deswegen heißen die auch Hidden Layer. Und das Ergebnis kommt am Ende in einem Output Layer heraus. Gelernt wird dabei durch Rückmeldung. Das heißt, wenn ich vorne beispielsweise das Gesicht eines Menschen in das Input Layer einspeise und es kommt am Schluss die Aussage raus, das ist kein Mensch, dann gibt es das Feedback, nein, du hast dich getäuscht, das ist wirklich ein Mensch. Daraufhin werden Parameter innerhalb des künstlichen neuronalen Netzes verändert. Und das nächste Mal ist es vielleicht treffend, die Aussage. Und je häufiger dieses Feedback kommt, desto genauer wird die Analyse durch das künstliche neuronale Netz. Also dieses Lernen durch Rückmeldungen, man nennt das auch Backpropagation, das ist eigentlich die Kernfunktion, die heutige künstliche neuronale Netze lernen lässt. Hat man mehrere sogenannte Hidden Layer, also mehrere versteckte Ebenen, in denen die eigentliche Datenanalyse erfolgt, dann spricht man auch von tiefen Netzen und wenn die lernen, dann ist das Deep Learning. Auch dieser Ansatz war vor Jahrzehnten schon bekannt, ist aber jetzt erst aktuell von der Rechenleistung her möglich, das auch tatsächlich schnell und effizient umzusetzen. Deswegen kommen jetzt aktuell auch die künstlichen neuronalen Netze immer mehr in Mode. Letztendlich ist aber der Kern der KI diese künstlichen Neuronen. Was sind das? Das ist jetzt nicht so wie im menschlichen Gehirn eine hochkomplexe Nervenzelle, sondern das ist eigentlich eine relativ simple logische Einheit, die mehrere Eingabesignale sammelt. Das ist meistens irgendwo eine Summenfunktion, man nennt das auch Übertragungsfunktion, die jetzt in diesem künstlichen neuronalen Netz abläuft. Das heißt, es werden einfach alle Eingabeparameter genommen, zusammengezählt und dann wird geschaut, ob das Ergebnis einen gewissen Schwellwert überschreitet. Also ist quasi die logische Entscheidung erreicht, dass ein Ausgabesignal folgt. Das nennt man dann die Aktivierungsfunktion, diesen Schwellwert zu ermitteln. Und auch hier habe ich auf neuronaler Ebene die Möglichkeit, ein Feedback, diese Backpropagation zu liefern, nämlich dann, wenn ein falsches Ergebnis am Ende im Output stattfindet. Aber wie wird das dann verarbeitet? Also wir haben jetzt beispielsweise 4 Eingänge an einem künstlichen Neuron und an jedem dieser Eingänge kann ein Wert zwischen 1 und 0 beispielsweise ankommen. Dann werden diese Werte noch einmal mit Gewichtungsfaktoren multipliziert. Das heißt, ein Wert, wenn der reinkommt, spielt da keine große Rolle, der andere kann eine sehr große Rolle spielen, der dritte kann vielleicht sogar eine negative Rolle spielen, weil er einen negativen Gewichtungsparameter hat. Das heißt, die Gewichtungsparameter, das sind die Dinge, mit denen dann die Logik eingestellt wird. Und die Backpropagation, die verändert die Gewichtungsparameter. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Angenommenerweise, wir sollen entscheiden, ob ein Hund gefährlich ist oder nicht. Nehmen wir ein einziges künstliches Neuron her und sammeln Informationen über den Hund. Ist er groß? Ist er klein? Hat er einen Maulkorb? Ist er an der Leine? Ist es ein Welpe? Mit diesen Inputs kann ich jetzt die Entscheidung treffen, handelt es sich um einen gefährlichen Hund, muss ich weglaufen, was man natürlich nicht tun sollte, oder kann ich den streicheln? Wenn beispielsweise die Tatsache da ist, dass dieser Hund einen Maulkorb hat, an der Leine ist und ein Welpe ist, dann können wir davon ausgehen, da kann uns nichts passieren. Wenn dieser Hund groß ist, keinen Maulkorb hat und nicht an der Leine ist und dann vielleicht noch knurrt, wenn diese Informationen da sind, dann weiß ich, jetzt sollte ich vorsichtig sein, aufpassen. Das heißt, ich sammle die Inputs, gucke, was am Ende an Output herauskommt und liefere das Feedback an das Neuron zurück, welche Entscheidung war richtig, welche war falsch. Je öfter ich dieses Feedback zurückliefere, desto genauer werden die Parameter am Eingang so angepasst, dass am Schluss ein logisches Ergebnis rauskommt. Beispielsweise immer, wenn es sich bei dem Hund um einen Welpen handelt, dann wird das Ergebnis nochmal mit -1 multipliziert. Das heißt, damit ist automatisch der Hund nicht mehr gefährlich für mich. Und auf diese Weise kann ein einziges Neuron lernen. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben ein komplexes künstliches neuronales Netz mit Tausenden, Zehntausenden von Neuronen, die untereinander mit Millionen Verbindungen vernetzt sind. Da kann man nahezu jede komplexe Aufgabe lösen, beispielsweise eine Gesichtserkennung, die sogar herausfindet, ob es sich dabei um eine bestimmte Person handelt oder nicht, oder auf der anderen Seite eine Mustererkennung für autonomes Fahren. Das geht nur mit ganz einfachen Bausteinen, diesen künstlichen Neuronen und Gewichtungsfaktoren. Ja, je häufiger das Feedback kommt, dieses Teaching, desto besser werden die Ergebnisse. Das ist auch ein Nachteil an künstlichen neuronalen Netzen. Das heißt, sie verbrennen sich einmal als Mensch die Finger an der Herdplatte und wissen sofort, dass eine Herdplatte gefährlich ist. Ein künstliches neuronales Netz muss sich tausende Male die Finger verbrennen, bis es begreift, da lasse ich lieber die Finger davon. Am Ende des Tages ist die Logik eines künstlichen neuronalen Netzes eben kein Programmcode mehr, sondern besteht eigentlich nur aus der Netzarchitektur, also wie die Neuronen untereinander verbunden sind, und den Gewichtungen an den einzelnen Eingabestellen. Das ist dann auch später wichtig, wenn wir uns dieses Bild vor Augen halten, wenn es darum geht, wie gefährlich ist die künstliche Intelligenz für die Menschheit. Ja, wozu brauche ich denn überhaupt künstliche Intelligenz? Was sind die wichtigsten KI-Anwendungen? Da haben wir einmal bekannt von Amazon Alexa, Microsoft Cortana, Apple Siri oder im Google Assistant das Thema der Spracherkennung. Natural Language Processing nennt sich das, auch kurz NLP. Das umfasst das Feld von Text in Sprache umzusetzen. Also wenn wir uns von einem Navigationssystem führen lassen, dann wird hier automatisch geschriebener Text in hörbare Sprache und meistens auch in einem vernünftigen Format ausgegeben. Schwieriger ist die Spracherkennung, was eben KI-Assistenten auch beherrschen, die ja neben dem reinen Erkennen der gesprochenen Worte, der Grammatik auch noch Dialekte unterscheiden und auch Störgeräusche, wenn ich im Auto etwas sage, herausfiltern. Das ist eine ziemliche Leistung, die auch erst in den letzten ein, zwei Jahren zu dem geworden ist, was wir heute als sehr komfortable und zuverlässige Sprachassistenten kennen. Anderes spannendes Thema sind Übersetzungen, was wir am Eingang schon mal besprochen haben, wo also auch Kontext, Mehrdeutigkeiten analysiert und erkannt werden. Und ein weiteres Thema sind Stimmungserkennungen. Das ist gerade für Callcenter zum Beispiel ganz wichtig. Wenn ein Anrufer wütend ist oder enttäuscht ist, frustriert ist, dann kann das eine entsprechende KI erkennen und auch entsprechend darauf eingehen oder im Zweifelsfall dann lieber einen menschlichen Berater hinzuziehen. Ein schönes Beispiel für einen KI-Übersetzer ist auf der einen Seite der Google Translator, aber es gibt auch noch einen, der meines Erachtens wesentlich effizienter ist, DeepL.com, DeepL wie Deep Learning, DeepL.com. Der schafft zum Beispiel alle möglichen Varianten von Keyboard in unterschiedlichen Texten richtig zu übersetzen. Also sehr tolle Lösung, wo sie auch ganze Fachtexte innerhalb weniger Minuten sehr sauber ins Deutsche oder wieder zurück ins Englische übersetzen können. Dann haben wir das ganze Thema der Bild- und Musteranalyse. Da ist natürlich das Bekannteste die Identifikation von Personen auf Bildern, aber auch Handschriftenerkennung oder jetzt ganz aktuell im Bereich der Kriminalistik eine DNA-Analyse. Das sind Dinge, wenn man die manuell machen muss, braucht man Wochen, Monate. Das geht heute mit künstlicher Intelligenz sehr, sehr schnell. Ein schönes Beispiel ist hier auch die Google-Bildersuche. Wenn Sie also auf images.google.com gehen, dann wird Ihnen in dem Suchfenster ein kleiner Fotoapparat angeboten. Wenn Sie den anklicken, können Sie ein Bild von Ihrer Festplatte hochladen oder auch einfach ein Bild dort hineinziehen in das Feld. Und dann sucht Google nach Personen oder Dingen, die auf diesem Bild abgebildet sind. Und wenn Sie da zum Beispiel einen Promi reinschieben, dann wird der in der Regel automatisch erkannt und Google kann Ihnen dann sagen, wer das ist. Aus der Musteranalyse gibt es dann den nächsten Schritt, die Mustervorhersage. Ist gerade für Themen wie Polizeiarbeit sehr interessant. Also das Ganze nennt sich Predictive Analytics. Anhand von Big Data, dass man vorherschauend sagen kann, was wird in Zukunft passieren. Das BKA nutzt Predictive Policing für das Identifizieren von Zeitpunkten, Orten, an denen unter Umständen gehäuft Verbrechen stattfinden werden und kann sich dann entsprechend darauf einstellen. Wesentlich profaner ist da Amazon mit seinem Anticipatory Shipping. Das heißt, wenn neue Trendprodukte auf den Markt kommen, was weiß ich, käme ein neuer Harry Potter raus, dann wüsste Amazon im Vorfeld schon relativ genau, in welchem Stadtteil, in welcher Straße eines Ortes, wie viele Harry Potter Romane geliefert werden müssten am nächsten Tag und kann dann die Lieferung schon so weit vorbereiten, dass wenn der Kunde auf Bestellen drückt, die ganze Maschine rasend schnell abläuft und der Artikel im nächsten Versandzentrum bereit liegt und nur noch verpackt werden muss. Ja, was auch ganz bekannt ist im Umfeld der künstlichen Intelligenz sind autonome Systeme. Wir kennen es von autonomem Fahren. Tesla hat das ja schon seit einiger Zeit im Einsatz. Auf der anderen Seite finden wir auch autonome Systeme bei Robotern, sei es ein Mars-Roboter, der ja nicht ferngesteuert werden kann, weil es teilweise 10, 12 Minuten dauert, bis das Signal überhaupt bei dem Roboter ankommt. Es gibt aber auch mittlerweile kommerzielle Roboter. Beispielsweise in Hamburg ist der Lieferroboter Starship im Einsatz und der findet sich auf Gehwegen oder zum Teil auch in Gebäuden selbst zurecht und liefert beispielsweise Pizza aus. Also ein kleiner fahrender Roboter, also es ist jetzt nicht irgendein Humanoide, aber es ist ein erster Schritt in eine sehr spannende Richtung. Ja, und bei den wissensbasierten Systemen bzw. Expertensystemen haben die künstlichen neuronalen Netze jetzt auch einen ziemlichen Durchbruch geschafft. IBM hat mit seinem Watson da eine sehr leistungsfähige KI im Einsatz, die zum Beispiel in den USA Anwälte ersetzt, zumindest im Bereich der Recherche von ähnlichen Gerichtsprozessen, ähnlichen Urteilen. Oder auch, wenn es um das Thema Wissensmanagement geht, hat die Firma OneMind in München bei der eine spezielle KI im Einsatz, mit der sofort herauszufinden ist, welcher Mitarbeiter ist für welches Thema kompetent und kann einen unterstützen. Ja, das sind die ganzen tollen Dinge. Auf der anderen Seite kann eine künstliche Intelligenz auch eine Bedrohung darstellen. Deswegen auch die Frage, wird künstliche Intelligenz in Zukunft die Welt beherrschen? Auf der einen Seite haben wir Fälle wie zum Beispiel bei Zalando, wo 250 Marketingmitarbeiter entlassen wurden, weil eine künstliche Intelligenz viel individueller, viel persönlicher mittlerweile das Online-Marketing betreiben kann. In Summe rechnet man damit, dass bis zu 7 Millionen Jobs durch künstliche Intelligenz bedroht sind. Und das sind eben nicht die einfachen Berufe, sondern das sind zum Teil auch relativ anspruchsvolle Assistenz-, Sekretariatsberufe, Sachbearbeiterberufe, die irgendwann mal durch künstliche Intelligenz gesteuerte Assistenten ersetzt werden können. Auf der anderen Seite, und das ist noch viel beängstigender, gibt es die Gefahr der sogenannten Singularität. Der Begriff kommt von Werner Winch, der 1993 das Buch geschrieben hat, Technological Singularity. Und hier hat er die These aufgestellt, dass innerhalb von 30 Jahren, also das wäre dann im Jahr 2023, wir über die technologischen Mittel verfügen würden, um übermenschliche Intelligenz zu schaffen. Weniger später ist die Ära der Menschen beendet. Warum? Das hat Irving John Good 1965 schon so gesehen. Der hat nämlich gesagt, eine ultraintelligente Maschine, die die intellektuellen Fähigkeiten jedes Menschen übertrifft, kann noch bessere Maschinen bauen. Die erste ultraintelligente Maschine ist also die letzte Erfindung, die der Mensch zu machen hat. Weil die logische Folgerung, alles andere können dann die Maschinen besser als wir Menschen. Interessant ist, dass diese Thesen durchaus auch von einigen Größen aus Forschung und Wissenschaft geteilt werden. Bill Gates ist künstlicher Intelligenz gegenüber sehr kritisch, auch wenn Microsoft hier sehr aktiv ist. Stephen Hawking, einer der intelligentesten Forscher unserer Zeit, war auch ein großer Gegner der künstlichen Intelligenz. Und selbst Elon Musk, der ja aktiv bei seinem Tesla-autonomen System in künstliche Intelligenz einsetzt, warnt vor dieser Technologie. Das klingt jetzt alles sehr beängstigend, aber denken wir nochmal zurück an unsere Neuronen, die eigentlich nur durch Veränderungen von Parametern programmiert werden. Das heißt, wir haben ein künstliches neuronales Netz, was sich für spezielle Aufgabenstellungen innerhalb eines Rahmens optimal an die dortigen Bedingungen anpassen kann. Es hält sich aber an die Rahmenvorgaben. Also unsere künstliche Intelligenz kommt jetzt nicht von selber auf die Idee, etwas ganz anderes zu machen. Ein schönes Beispiel ist ein Schachprogramm. Ein Schachprogramm ist super intelligent, lernt ständig neue Züge und sie haben eigentlich keine Chance als Schachspieler, das noch zu besiegen. Aber Sie brauchen keine Angst haben, dass sie dieses Schachprogramm jemals betrügen wird. Denn es hat die Rahmenvorgaben, die Spielregeln und an die hält es sich. Das heißt, solange künstliche Intelligenzen auf gewisse Bereiche beschränkt sind und da klare Rahmenvorgaben haben, kann es uns auch nicht passieren, dass die plötzlich auf die Idee kommen, so jetzt will ich hier meinen Schachspieler Gegenüber, wenn er wegschaut, mal ein bisschen betrügen. Das macht eine künstliche Intelligenz nicht, die kommt nicht auf Ideen. Die verarbeitet nur Parameter super präzise, super korrekt, aber Ideen braucht man nicht erwarten von einer künstlichen Intelligenz. Ja, wer mehr über künstliche Intelligenz erfahren möchte, den empfehle ich bei mir auf der Homepage varisi.de vorbeizuschauen. Ich biete immer wieder KI-Kurse an, auch für die IHK-Akademie beispielsweise oder für das Team 4.0 in Augsburg. Zusätzlich sind auch ein paar Webinare zu dem Thema geplant. Da gehe ich dann auch wesentlich tiefer ins Detail. Da erfahren Sie beispielsweise, mit welchen KI-Lösungen Sie sich und Ihre Mitarbeiter von leidigen Routineaufgaben befreien können und wie Sie auch selbst eine KI-Lösung entwickeln können. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen ein bisschen weitergeholfen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören.